Willkommen bei Finanzgefragt, dem Podcast von Mademann und Kollegen. Hier nehmen wir Finanzthemen und Kapitalmärkte unter die Lupe.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzgefragt. Heute sind Thomas und ich wieder für euch da, um euch die wichtigsten Fragen um das aktuelle Marktgeschehen und einen kurzen Ausblick zu geben. Thomas, wie sieht es denn aktuell im Markt aus? Was ist so die letzten Wochen passiert? Was hat den Markt bewegt und was glaubst du, ist heute am relevantesten zu besprechen?
Ja, hallo Daniel. Ich würde das mal so ein bisschen aufgliedern. Also wie gewohnt schauen wir erstmal, was haben denn so die großen Indizes in dem letzten Monat gemacht? Und wenn wir da drauf schauen, konnte man wieder sehen, so in Deutschland, Europa hatten wir eher eine Seitwärtsbewegung mit relativ wenig Schwankungen. Der DAX ist, je nachdem, wie man drauf schaut, könnte er fast eine Punktlandung gegenüber Monatsanfang hingelegt haben. Der Eurostox ist etwas gestiegen oder moderat, wie man so schön sagt. Aber in den Vereinigten Staaten haben wir wieder neue Höchstkurse gesehen. S&P 500, der Nasdaq. Natürlich wieder getrieben durch die Tech-Werte, die immer besser laufen oder wieder sehr stark laufen. Und wenn wir dann nochmal in dem Zuge bleiben, die letzten Mal haben wir auch immer über Bitcoin kurz gesprochen. Der Bitcoin war auch relativ stabil. So gegenüber den letzten Wochen, Monaten war es sogar mal ein im Verhältnis für einen Bitcoin schwankungsarmer Monat. Natürlich immer noch wesentlich höher die Schwankung als bei den Aktienmärkten. Und dann haben wir natürlich das Thema Gold. Da gibt es auch immer wieder neue Höchststände. Das erste Mal über $3.800, die Feinunze. Und das nehme ich mal als Punkt auf. Daniel, du hast ja schon mal eine Reihe für uns auch über das Thema Gold geschrieben. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen und unseren Hörern und Kunden erklären, was da mögliche Hintergründe für sein könnten.
Ja, selbstverständlich, Thomas, das ist gar keine Frage. Also wir kratzen ja bald an der $4.000-Marke pro Unze. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung, die ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon sehr stark gewesen. Damit hätten auch die wenigsten Experten tatsächlich gerechnet, so auch wir. Eher nicht, aber es gibt ganz klare Gründe dafür. Zum einen aus der Geopolitik, die Situation mit Russland, der Ukraine, aber auch mit Amerika und Taiwan. China und Taiwan ist ein Thema. Wir haben den Gazastreifen im Moment, das heißt, wir haben geopolitisch einige Punkte, die diesen sicheren Hafen irgendwo ansteuern möchten. Gold gilt eben gemeinhin als sicherer Hafen und die Historie von über 2000 Jahren ist dann für viele Anleger auch interessanter als in den Bitcoin zum Beispiel zu investieren oder in Kryptowährungen, wo es ja noch keine so lange Historie gibt. Generell lässt sich aber auch in Kryptowährungen beobachten, so wie beim Gold auch, dass es einfach als Wertaufbewahrungs- und Wertsicherungsmittel gilt, um eben aus dem Finanzsystem, aus dem Geldsystem Geld abzuzwacken, was im Zweifelsfall keinen wirklichen Wert hat, sondern eher ein Wertversprechen darstellt. Bei Gold und auch Kryptowährungen, da steckt zumindest etwas dahinter und deswegen steigen Anleger vermehrt in diese vermeintlich besseren Anlagen um. So ist auch die Entwicklung ja an den Finanzmärkten, um das nochmal aufgreifen zu können, zu erklären. Sachwerte wie Aktien zum Beispiel profitieren in solchen Situationen einfach. Und wie ist das Ganze gekommen? Wie ist das Vertrauen jetzt in den letzten Wochen wieder verschwunden? Fing eigentlich ja damit an, dass Europa und auch Amerika neue Schulden aufgenommen haben, die Schuldenpakete immer größer werden. In Frankreich die politische Unsicherheit mit dem Finanzminister und dann auch immer mehr Notenbanken, die irgendwo auch einen schmalen Grat haben zwischen Zins senken, Zins doch nicht senken, Inflation steigt nicht. Das sind halt alles Themen, die dafür sorgen, dass Anleger verunsichert sind und eben in Sachwerte gehen, wo dann auch Aktien neben Gold und Kryptowährungen eben mit dazugehören. Ja.
Dann ist es auch ein Punkt für Gold oder hat man da Zuflüsse dann gesehen, dadurch, dass die USA ja schon vor ein paar Wochen ihr AAA-Rating verloren hat? Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dass man dann sehen konnte, dass eben die Staatsanleihen US-Dollar, wo ja auch gerade vorrangig China extrem hohe Bestände hatte, die abgebaut haben und anders dann umgeschichtet haben, könnte ich mir jetzt dann vorstellen, so wie wir es auch ja berichtet hatten, dass das zusätzlichen Schub nochmal gegeben hat. Und dann ist ja immer Angebot und Nachfrage. Bei Gold weiß man ja nicht, wo überall noch was schlummert. Man hört ja immer wieder, naja, es ist begrenzt, aber auf jeden Fall ist die Nachfrage mehr gestiegen als das Angebot. Das schiebt dann natürlich zusätzlich.
Ne? Das schiebt dann zusätzlich. Dann sind die Förderkosten ja auch deutlich gestiegen. Und ähnlich wie es bei Kryptowährungen, als Beispiel dem Bitcoin und der Blockchain, ja ist, wenn die Kosten für die Schürfung eines neuen Bitcoins exorbitant teuer sind, weil die Energiekosten so teuer sind, dann muss der Preis ja steigen. Ansonsten lohnt es sich nicht mehr zu fördern. Und genauso ist es bei Gold ja auch. Jetzt sind die Förderkosten sicherlich nicht in dem Umfang gestiegen wie der Goldpreis. Aber trotzdem spielt das sicherlich auch eine signifikante Rolle bei dem Ganzen, genauso wie die Käufe von Notenbanken, von großen Unternehmen, aber auch von Privatpersonen. Da spielt jetzt im Moment viel mit rein und das zeigt halt, wie verunsichert alle, ob große oder kleine Akteure aktuell tatsächlich auch sind. Und man sieht ja generell auch einen Rückfluss und das erklärt auch die Situation, die du vorhin beschrieben hast, dass in Europa es eher seitwärts läuft und in Amerika jetzt wieder hochgeht an den Börsen. Das ist im Endeffekt ja die umgekehrte Situation, wie wir sie Anfang des Jahres hatten. Da floss viel Geld aus Amerika raus nach Europa aufgrund der Zollunsicherheiten. Und jetzt haben wir eben genau die umgekehrte Situation. Die Zölle scheinen ja zu funktionieren. Es gibt einige Deals. In Amerika passiert richtig was. Und jetzt geht halt wieder einiges an Geld aus Europa zurück. Das stabilisiert den Dollar so ein bisschen. Der fällt nicht mehr weiter aktuell. Und gleichzeitig können die amerikanischen Börsen wieder steigen und Europa stagniert jetzt eher wieder auf hohem Niveau. Und da wollte ich dich dann auch nochmal fragen, was meinst du denn, wie die Entwicklung beim Dollar weitergehen könnte?
Ja, Währung tun sich ja immer alle Experten super schwer, die zu prognostizieren. Noch schwieriger als irgendwo eine Ziellinie für die einzelnen Indizes zu finden, weil da, wie von dir gerade beschrieben, ja noch viel mehr Faktoren drauf einzahlen. Aber das eine vorweg, und das haben wir auch schon mal mit aufgenommen, wir, so wie viele andere Marktakteure, sehen es eben auch, dass wir jetzt keinen totalen Verfall mehr sehen. Also irgendwie Dollar 1,30, 1,40 zum Euro sehen wir da wirklich nicht. Das wäre auch absolut ja, schädlich für den gesamten Außenhandel, weil wenn es zu stark in eine Seite kippt, wird es einfach immer ungesund. Man kann so ein bisschen sehen, auch durch die Zinsthematik, die du eben mal kurz angesprochen hattest, wenn man da wirklich schaut, die USA hat jetzt angefangen, dann doch den ersten Zinsschritt zu machen. In Europa sind wir ja seit Mitte des Jahres schon sehr, sehr stabil, nachdem wir ja viele Zinssenkungen gesehen hatten, sodass auch da man aktuell vermutet, dass man so um die 1,20 eventuell ein Hoch gesehen hat. Natürlich immer so als kleiner Disclaimer, vorausgesetzt, es gibt keine neuen geopolitischen Ereignisse oder neue Eskalationsstufen, sodass es dann, wie von dir auch schon ausgeführt, eher bei einer Seitwärtsbewegung dort bleiben sollte. Also irgendwo um die 1,17, 1,18, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und dann natürlich die Hoffnung, dass es irgendwo, na, ich sehe es noch nicht Anfang des neuen Jahres, aber irgendwo gegen vielleicht Ende des Jahres, wir wieder einen etwas stärkeren Dollar sehen könnten. Wobei ich auch da sagen würde, sicherlich nicht bei der Fassparität, die wir jetzt Anfang 25 hatten, weil das war dann wiederum für den Euroraum auch nicht so wirklich gesund. Wenn ich da mal ein paar Jahre zurückdenke, sind wir glaube ich so mit den 1,10, 1,12, die wir mal hatten, sind beide ganz gut gefahren. Ja, das wäre so unser Ausblick für die Thema Währung. Aber wenn ich das dann auch noch mit aufgreife, Zinsen und Finanzstabilität, Die Vereinigten Staaten stehen ja mal wieder kurz vor einem Shutdown, also dass sie sich neu erfinden müssten. Das kriegen sie ja seit, also das können sie immer arbeitstechnisch, die finden ja immer irgendwo wieder eine Lösung, aber für Haushaltsrefinanzierung oder Staatsfinanzierung irgendwie nicht, sondern da ist immer der einzige Weg, naja, komm, ein bisschen geht noch, ja, im Sinne von, wir setzen die Schuldenquote immer weiter hoch. Heute Abend läuft das Datum mal wieder aus. Man hofft natürlich, dass man irgendwie einen Deal findet. Was würde denn passieren oder was könnte passieren? Wir können ja immer nur Szenarien malen, wenn es zu dem Shutdown, also zur Nicht-mehr-Handlungsfähigkeit kommt, Staatsbedienstete eben freigesetzt werden müssen oder erstmal in Arbeitspause gehen, so nenne ich es mal. Was könnte das für die Märkte dann bedeuten?
Zu Beginn würde ich davon ausgehen, dass es erstmal keinen großen Einfluss auf die Märkte hat, denn in den letzten Jahren, ich kann mich noch gut daran erinnern, gab es auch regelmäßig einen Shutdown, der dann mal ein paar Tage, mal ein, zwei Wochen angedauert hat und es gab nie große Auswirkungen auf die Märkte. Da gilt, glaube ich, noch die alte Weisheit, politische Börsen haben kurze Beine. Mhm. Wenn es aber darüber hinaus nicht nur von kurzer Dauer, sondern längerfristig wäre und man sich wirklich Sorgen machen müsste, ob der Shutdown dann auch mal wieder beendet wird, dann hätte das sicherlich signifikante Auswirkungen auf die Börsen, denn dann wäre es eine Unsicherheit. Dann könnte man nicht mehr sagen, das hatten wir die letzten Jahre ja schon, sondern dann müsste man sagen, sowas haben wir noch nicht gehabt. Zumal dann eine wirtschaftliche Unsicherheit dazu käme, denn die Staatsbediensteten machen ja gerade in Amerika, wo der Binnenkonsum, die Binnenkonjunktur ja eine extrem große Rolle spielt, machen auch einen großen Anteil der Beschäftigten aus. Wenn die nicht mehr arbeiten, können sie weniger Geld verdienen oder gar kein Geld verdienen, werden erstmal sparen, werden nicht konsumieren und das wird sich auf die Wirtschaft dann auch kurzfristig auswirken. Und das wird sich natürlich dann auch auf die Börsen auswirken. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass Herr Trump, dem es ja auch sehr wichtig ist, dass sich die Börsen gut entwickeln und die Wirtschaft, dass er es so weit kommen lässt. Und wie man jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesehen hat, hat er seine Gefolgsleute auch ganz gut hinter sich stehen. Die Entscheidungen, die getroffen wurden, nicht nur bei den Zöllen, sondern auch für Ämter, die bekleidet werden, die hat er ja ganz gut unter Kontrolle, so scheint es zumindest. Und so ist zum Beispiel ja auch gestern wieder ein Deal im Bereich der Pharmaindustrie und im Bereich der Pharmamedikation auf den Weg gebracht worden. Pfizer und Trump haben sich geeinigt, dass Medikamentenpreise deutlich gesenkt werden. Ab nächstem Jahr möchte Trump eine Plattform für auch rezeptpflichtige Medikamente einführen, wo dann aber die ganzen Mittelsmänner, die mitverdienen, wie Apotheken, Versandapotheken etc., die sollen da keine Rolle mehr spielen. Das heißt, die Anbieter wie Pfizer, aber auch andere Pharmaunternehmen sollen direkt mit den Kunden, mit den Klienten in Kontakt treten und auch direkt bei denen kaufen können über die Plattform. Und das ist tatsächlich ein Meilenstein, weil es ja meistens auch in anderen Ländern immer noch über irgendwo einen Umweg läuft und die natürlich dann mitverdienen. Das wird ausgeschaltet, sorgt dafür, dass die Pharmaunternehmen insgesamt etwas weniger verdienen werden, vor allen Dingen aber die Mittelsmänner ausgeschaltet werden und Amerika Medikamente dann auch zu faireren Preisen bekommt, weil diese teilweise das Doppelt- und Dreifache gekostet haben, wie in vergleichbaren anderen Industrieländern. Mhm. Also auch da hat er ja was erreicht, was definitiv nicht ganz unsinnig ist. Die Art und Weise, wie er es erreicht hat, mit Ankündigungen von Zöllen über 100% und mehr, das sei mal dahingestellt, aber zumindest merkt man, es passiert auch da wieder mal was.
Der Dealmaker ist also im vollen Gange wieder.
Im vollen Gange. Es vergeht ja keinen Tag, wo man nicht irgendwo von einem größten Deal aller Zeiten hört. Ja. Und das wird uns wahrscheinlich auch noch begleiten. Aber eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger wäre, würde wahrscheinlich allen und insbesondere auch den Börsen ganz gut tun.
Bei den Zöllen, ein Deal mit den großen Nationen steht ja noch aus. Das ist ja mit China. Da ist ja von anfangs sehr harter Konfrontation, wer bietet mehr, bis hin zu, naja, wir führen mal konstruktivere Gespräche und es wurde ja auch wieder noch ausgesetzt, aber es finden ja auch da, fortlaufend Gespräche statt. Beide Parteien sagen natürlich, ja, wir führen gute Gespräche und sie sind auch zielführend. Aber man hört zum ersten Mal, dass man guter Dinge auch dort ist, dass man bis Jahresende wahrscheinlich einen gemeinsamen Nenner findet, was ja auch wirklich ja, wünschenswert wäre und vor allem dann wieder Thema Unsicherheit für die Märkte super wäre, wenn da ein Haken hinter ist und man eben Sicherheit hat und keine Unsicherheit mehr.
Das wäre so, ja.
Ich habe noch zwei Punkte, die mich auch beschäftigt haben, wo ich kurz mit dir drüber sprechen würde. Zum einen kam ja gestern der große Friedensplan, so nenne ich es mal, den Donald Trump da rausgegeben hat, mhm, für die Region um Gaza oder den Gazastreifen. 20 Punkte, die er rausgehauen, runtergeschrieben hat, wo er meint, dass das passt. Israel hat ja schon gesagt, ja, nehmen wir so komplett an, mhm, machen wir total. Bei der Hamas stelle ich mir das schwierig vor, gerade ein so ein Punkt, der aufgeführt wurde, totale Entwaffnung unter Aufsicht von ja, offiziellen Behörden sollen die Waffen zerstört und verbrannt werden, sodass eine totale Entwaffnung der Hamas ja vorliegen würde. Was könnte das für die Märkte bedeuten? Wie ist so unser Punkt dazu? Ja, was kann das letztendlich mit uns machen? Ist es wünschenswert? Also Frieden finde ich immer gut, ja, ist Trump ja auch irgendwie wichtig. Aber bedarf es da jetzt einen speziellen Blick zu haben für unsere Kundenportfolien oder ist das, bleibt das auch eher so ein Punkt, wo man weiß, ja, der ist da, der ist nicht schön und schön ist, wenn er auch geklärt wird, wieder Thema Sicherheit und Unsicherheit. Aber oder könnte das wieder doch neue Eskalationen hervorrufen?
Das würde ich wie folgt beantworten wollen. Zu Beginn sind solche kriegerischen Auseinandersetzungen an der Börse ja immer erstmal negativ. Das haben wir gesehen, auch gerade mit Ausbruch Russland-Ukraine. Mhm. Auch hier mit Israel, als die ersten Bomben dann geflogen sind oder Raketen geflogen sind. Man merkt aber auch, dass sich solche, auch wenn sie ganz schlimm sind, solche Themen schnell abnutzen, dass die Menschen abstumpfen, sich nicht mehr wirklich darum Gedanken machen und das irgendwo in Vergessenheit oder als Normalität häufig angesehen wird. Von daher glaube ich, dass es da keine großen negativen Auswirkungen auf die Börsen geben wird, selbst wenn sich die Situation jetzt etwas verschlimmert, denn wirtschaftlich haben die beiden Länder nicht wirklich eine Bedeutung oder Signifikanz. Mhm. Solange sich der Krieg da nicht irgendwo ausweitet, ist das eher auszuschließen. Und ja, Unsicherheiten gibt es genug. Deswegen, wenn dann noch eine dazukommt, ich glaube nicht, dass das dann der Sündlein an der Waage ist, was die Märkte kippen lässt. Ganz im Gegenteil, wenn es da eine Einigung gäbe, wäre das wahrscheinlich erstmal ein kleines Strohfeuer und erstmal positiv, sollte aber auch langfristig keine großen Auswirkungen haben. Von daher ist das für mich so ein börsentechnisches Non-Event, wenngleich es natürlich ein wichtiges Thema ist.
Mhm. So, sonst gebe ich ja meistens das Fazit mit Blick auf den nächsten Monat oder die nächsten Monate. Heute würde ich das mal dir zuspielen, gerade mit dem Punkt, wenn das gelöst ist, dieses Problem oder Unsicherheiten weggehen. Statistisch gesehen beginnt ja mit Q4 immer das beste Quartal eines Kalenderjahres. Was könnte das für ja, weitere Marktentwicklung heißen, als auch für unsere Kunden und somit unsere Kundenportfolien? Und wie versuchen wir das vor allem, diesen statistischen Rückenwind auch in Performance beizubehalten oder noch zu optimieren?
Umzusetzen sozusagen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch dieses Jahr wieder eine Jahresendrallye gibt. Allen voran, weil die großen Themen, die großen Unsicherheiten, also geopolitischer Natur, fiskalpolitischer Natur, aber auch wirtschaftlicher Natur und vor allen Dingen der Vertrauensverlust in Notenbanken, Politik und Währung dazu führt, dass Anleger auch weiterhin wahrscheinlich vermehrt in Sachwerte investieren werden. Da kommt man an einer guten Aktie, am Qualitätsunternehmen, kommt man an Gold und auch an Kryptowährungen nicht drum herum. Das sind einfach eben die Anlagen, die man im Portfolio haben sollte. Aktien natürlich deutlich mehr, Gold und Kryptowährungen als Spezialthemen, ja dann nur als kleine Gewichtung. Aber ich glaube, die werden nach wie vor, wird es da interessant sein. Es wird aber die Frage sein, welche Unternehmen sich in dieser Marktlage dann besonders gut entwickeln. Ich glaube, dass der Gesamtmarkt insgesamt schon sehr gut gelaufen ist. In einer oder in dem in München letzte Woche beim Investmentkongress der DAB waren auch einige Experten aus dem Geldanlagebereich, aber auch aus der Politik dabei und sprachen auch davon, dass zum Beispiel das Thema Rüstung schon sehr gut gelaufen ist und dass der Meinung der Experten nach kein Thema ist, was unbedingt jetzt noch viel weiter nach oben laufen kann. Gleichwohl gibt es ja, wie zum Beispiel gerade besprochen, eben in der Zollthematik und in dieser Einigung im Pharmabereich auch eine Branche, die dieses Jahr überhaupt nicht gut gelaufen ist, die deutlich gelitten hat, wo es eigentlich eine historische Unterbewertung gibt, was dementsprechend auch eine Chance darstellt. Und so glaube ich, dass man nach wie vor nicht den Gesamtmarkt kaufen muss, sondern dass es einzelne Branchen gibt, die überbewertet sind, wo man vielleicht mal Gewinne mitnimmt und wo es aber auch Branchen gibt, die deutlich unterbewertet sind, wo man vielleicht jetzt dann auch ganz gut einsteigen kann. Und genauso machen wir das ja auch für unsere Kunden, dass wir schauen, wo ergeben sich Opportunitäten, wo ergeben sich Chancen und die werden wir weiter nutzen, so wie denn in der Vergangenheit auch, um dann das Beste rauszuholen und auch in schwierigen Zeiten die Kundenportfolios vor Kursverlusten und Vermögensverlusten eben zu schonen.
Also auch da kann ich immer nur wieder betonen, das klingt alles andere nach Zweckoptimismus, sondern wir haben wirklich einen klaren Plan, machen es weiter mit kühlem Kopf und vor allem mit Weitblick. Das ist uns ja immer wirklich wichtig. Wir sind nicht die 100-Meter-Sprinter und gucken, welche Einzelaktie geht jetzt da vielleicht vorweg und läuft dann extrem positiv, sondern wir haben immer das Gesamtportfolio, die jeweilige Kundenrisikoneigung da wirklich im Blick, um daraus dann das Optimale mit möglichst wenig Schwankungen im Verhältnis für den Kunden rauszuholen.
Genau.
Und ich denke, das werden wir genauso die nächsten Monate machen und dann bin ich da genauso guter Dinge, dass wir ein schönes Ende in den Performance-Zahlen sehen werden.
Definitiv.
Dann danke ich dir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Heute mal in Vertretung für Janine. Und wir haben ja auch schon das eine oder andere zusammen gemacht. Und ich glaube, ich spoilere nicht zu viel, wenn es mit Sicherheit auch in Zukunft mal wieder einen Austausch zwischen uns beiden gibt und man mal eine andere Stimme dabei hat, auch wenn der weibliche Klang heute gefehlt hat. Seien Sie uns gewogen. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Dankeschön.
Das war Finanzgefragt, der Podcast von Mademann und Kollegen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen allgemeiner Natur sind und keine individuelle Finanzberatung darstellen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte. Alle Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Zustimmung vervielfältigt oder veröffentlicht werden oder an Dritte weitergegeben werden. Weitere Informationen und unser Impressum finden Sie auf unserer Website unter www.mkvv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.